Die Sonne scheint herein, wenn man etwas still wird, hört man auch die Vögel, es ist früh schon etwas hell, es ist warm geworden, die ersten Schneeglöckel sind schon herausgesprossen. Es wird langsam aber sicher Frühling. Die Natur erwacht wieder zum Leben, das ist schön. Wir freuen uns daran. Wir erinnern uns an die Schöpfung und an das Paradies. Gott hat alles geschaffen, indem er sprach und es geschah. Es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sprach dieses und jenes und es entstand die Welt, die Natur, das Leben. Am Ende machte er den Adam. Noch eine Sache, damit wir das nicht falsch verstehen. Adam heißt übersetzt einfach nur Mensch. Das heißt, es ist quasi ein Prototyp auch für uns alle. Adam ist quasi Max Mustermann oder Maxi Mustermännin. Das heißt, am Anfang der Geschichte, das geht die ersten Kapitel der Bibel so, da geht es nicht nur um den Anfang der Welt, um die ersten Menschen, sondern da geht es um Grundsätzliches, was für uns alle gilt. Etwas Grundlegendes, Prinzipielles. Interessant ist, nach der Schöpfungsgeschichte, nach der Erschaffung, hat die Bibel kein Interesse daran, das Leben im Paradies zu beschreiben. Nach der Erschaffung der Welt, die ausführlich beschrieben wird, relativ, kommt sofort der Sündenfall, von Anfang an die Verführung und die Versuchung. Nicht, wie schön das Leben da war. Es geht sofort los. Wie geht das los? Gott sprach erneut, diesmal aber zum Menschen: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Hier geschieht etwas Eigenartiges. Zum ersten Mal spricht Gott, ohne dass gleich etwas geschieht. Es geschieht nicht sofort das, was Gott sagt. Diesen Moment kennen Eltern gegenüber ihren Kindern ganz gut, dass da nicht sofort alles geschieht, was man sagt. Aber für Gott ist es was Neues. Denn ob das geschieht, was Gott sagt, legt Gott hier in die Hand des Adam, in die Hand des Menschen. Ein Beispiel. Der Sohn ist fertig mit der Schule, geht ins Ausland, macht da irgendwas. Da er Geld zum Leben braucht, gibt ihm der Vater eine Kreditkarte mit, seine eigene. Es ist die Karte zum Zugang zum elterlichen Geld. Voller Zugang zum elterlichen Vermögen. Mit dieser Karte bekommt der Sohn Verantwortung. Die Karte ist Ausdruck tiefen Vertrauens gegenüber dem Sohn. Der hätte ja sonst was damit machen können. Dieses Vertrauen erlebt der Sohn als eine starke Würdigung. Es ist wie ein Ritterschlag des Vaters. Er ist jetzt nicht mehr das kleine Kind, sondern ein ernstgenommenes Gegenüber. Und er geht damit verantwortlich um. Genauso spricht Gott dem Adam, dem Menschen, uns sein Vertrauen aus. Er legt in meine Hand, ob auch das geschieht, was er sagt. Diese Verantwortung ist eine Würde, eine Auszeichnung, eine Krone, die uns adelt. Ist auch bei uns so, wenn jemand Verantwortung bekommt, frisch gebackene Eltern oder berufliche Verantwortung, in der Gemeinde Verantwortung, im Kleinen oder auf höchster politischer Ebene, die Krone, die Gott dem Menschen aufsetzt, seine Würde ist eine Verantwortung. Wer diese Würde, diese Verantwortung einmal geschmeckt hat, der weiß aber auch, es hat auch eine andere Seite. Diese Seite nennt sich Schuld. Wo der Mensch Verantwortung trägt, dort kannst du auch schuldig werden, dort kannst du auch Fehler machen. Das kannst du nur, wenn du Verantwortung hast für andere Menschen. In vielen Situationen wollen wir Menschen nur die Zuckertüte der Verantwortung haben, die Würdigung, die Krone, die Auszeichnung. Wenn es um das Thema Schuld geht, Fehler machen, dann fürchten wir um die Krone. Sie hält mir den Spiegel vor. Ich lese uns das dritte Kapitel der Bibel vor. So lang ist heute der Predigtext, es ist wirklich viel. Aber Gottes Wort ist gut zu hören. 1. Mose 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zur Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vorm Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen vom Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Adam sprach, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühlen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Wort des lebendigen Gottes. So läuft es ab, wenn Gott den Menschen nach Verantwortung fragt. Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Gott, nicht ich, die ist das Problem. Die Frau, die du, Gott, das muss ich betonen, die du mir gegeben hast, die hat mir einfach von der Frucht gegeben, was konnte ich tun? Gott, macht das mal unter euch aus. Wer die Schuld zu tragen hat, ich bin das Opfer. Ja, Adam, du bist nur das Opfer. Wo ist sie hin, deine Krone der Verantwortung? Du antwortest, als wärst du ein Spielball fremder Einflüsse. Und du, Eva, bist du schuld? Ich bin auch nur ein Opfer. Die Schlange hat mich überredet. Ich war wie fremdgesteuert. Also im Grunde wurde ich ein Opfer einer List. So viele Opfer, keiner, der Verantwortung übernimmt. Ein trauriges Spiegelbild von menschlichem Verhalten, stimmt mich nachdenklich, besonders Adam und Eva, sie sagen die Wahrheit. Gott hat Adam Eva zur Seite gestellt, Eva hat Adam von der Frucht gegeben und ja, die Schlange, die listige Stimme hat Eva übers Ohr gehauen. Der Mensch schiebt nicht einfach nur die Schuld weiter, indem er lügt, das wäre zu einfach. Nein, der Mensch schiebt die Schuld weiter, indem er die Wahrheit sagt. Die Feigenblätter, indem wir unsere Scham, unsere Schuld bedecken. Das sind Röcke geflochten aus lauter Wahrheiten. Dieser Mechanismus funktioniert im Kleinen, in der Familie, zwischen Freunden, auch in der Kirche funktioniert das, in der Gesellschaft. Das Schlimme sind nicht die wahren Aussagen, mit denen ich die Schuld anderer benenne. Das Schlimme ist, dass ich mich mit diesen Wahrheiten schmücke, damit niemand mehr meine Schuld sieht, auch ich selbst nicht. Ein Rock, der meine eigene Scham bedeckt. Adam war vielleicht völlig von seiner eigenen Unschuld überzeugt. Wie ich mit Blick auf die Schuld der anderen völlig davon überzeugt bin, dass ich unschuldig bin. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen der Verantwortung. Adam zuckt zusammen, als er hört, Adam, wo bist du? Er wusste, er hat die Verantwortung zu tragen, er muss nun antworten. Das Zucken kenne ich, wenn ich gefragt würde, wo warst du eigentlich? Dann erwacht in mir der alte Adam und ich spule die Wahrheiten herunter, die die Schuld der anderen zeigt. Die Politiker, der Nachbar, der Bruder, die Verwandten, die Gesellschaft, meine Gene, meine Eltern, auch Gott, die anderen, das kann ich gut. Verantwortung kann so schwer wiegen, wenn ich spüre, was sie an Schuld mit sich bringt. Wir sagen ja auch bei uns im Deutschen, die Verantwortung tragen, das ist irgendwie auch was Schweres. Wohin mit dieser Last? Interessant ist, im Text steht nichts von Sünde, obwohl er mit dem Sündenfall oft überschrieben ist. Es heißt nirgends, das ist die Sünde, sie wird beschrieben. Es ist die Geschichte der Emanzipation, die Geschichte der Distanzierung von Gott und Mensch, die Geschichte von Verstecken und Angst, die Geschichte von der Trennung von Gott, vom Urvertrauen. Der Mensch überschreitet nicht nur das Gebot von Gott, sondern er überschreitet die Grenze zwischen Gott und sich. Er will wie Gott sein, er will ein Narzisst sein, wir würden heute sagen, er will wie ein Trump sein. Obwohl der Mensch gut ist, gut gemacht, trachtet er doch nach dem Bösen. Und das ist der Beginn, es geht weiter, wir kennen die ersten Geschichten, Kain und Abel, der Brudermord. Bei Noah ist dann schon alles zu spät, die Sintflut, der Turmbau zu Babel. Also nach der Schöpfung geht es immer weiter herab mit den Menschen. Kurz nach der Schöpfung, nach dem schönen Frühling, geht vieles den Bach runter, weil der Mensch mit seiner Verantwortung zu schwer zu tragen hat. Lieber Adam, es gibt eine Kraft, die dir zum Tragen hilft. Die Kraft nennt sich Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung. Mit liebevollen Grüßen, Jesus. Wir sind in der Passionszeit und ich glaube, die einzige Kraft, die uns hilft, die Verantwortung zu tragen, ist Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. Sie hilft mir beim Versteck- und Verschiebespiel aufzuhören, der hat Schuld. Nein, der, ich kann Verantwortung übernehmen. Die Menschen haben sich selber helfen wollen, haben selber sich aus Blättern etwas geflochten, irgendwie um gut dastehen zu können. Aber dieser kümmerliche Bekleidung hat nicht geholfen. Sie wissen ganz genau, dass sie etwas brauchen, was sie bedeckt. Es sind alles Ausdrücke einer Selbstgerechtigkeit, einer Selbsterlösung. Ein beiläufiger Vers in diesem Kapitel ist ein großartiger Vers, ergreifend. Da heißt es ganz am Schluss, Gott, der Herr, machte ihnen Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Was das heißt? Gott tötet Tiere im Paradies und bekleidet mit ihren Fellen die beiden, die schamvoll und zitternd vor Gott stehen. Diese namenlosen Tiere, die Gott getötet hat, sind eine Vorahnung für Christus, für das Lamm Gottes, dem Gekreuzigten, eine Vorahnung der Passion. Wenn wir uns das vorstellen, welch ein Augenblick, als diese Tiere den Tod erlitten haben, da ging ein Wehlaut, ein Stöhnen durch die doch noch so neue und schöne Schöpfung. Es war das allererste Töten, das erste Sterben. Es zeigt erschreckend an, dass nicht mehr alles gut war. Und als Jesus starb, ging ein Stöhnen durch die himmlische Welt, denn er, der Sohn, ist der erste und einzige aus der himmlischen Welt, der den Tod erlitten hat. Schon da, ganz am Anfang, ist das angelegt. Eine Ahnung der Vergebung. Eine Vergebung, die einen Neuanfang möglich macht, auch wenn sie erstmal raus müssen aus dem Paradies. Ich werde nicht mehr auf meine Schuld festgenagelt. Vergebung befreit nicht einfach von der Verantwortung, sondern sie hilft, Verantwortung zu tragen. Psalm 103, da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünde vergibt und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Verantwortung ist eine Krone, die mich würdig ziert, bis ich Schuld trage. Adam, versuche nicht, deine alte Krone der Verantwortung festzuhalten, indem du nur auf die Schulter anderen schaust. Nicht nur Verantwortung ist eine Krone und Würde, sondern auch die Gnade und Barmherzigkeit, die du empfängst. Gott vergibt dir tatsächlich, gnädig und barmherzig, und krönt dich erneut. Was hindert es dich, die eigenen Feigenblätter, mich selber irgendwie zu verteidigen, abzulegen und zu sagen, ja, meine Schuld, und eingekleidet zu werden mit den Fellen Gottes? Und Adam könnte sagen, ja, ich habe die ganze Zeit schweigend neben Eva gestanden, ich habe der Schlange nicht widersprochen, ich habe meine Frau nicht bewahrt, ich habe sie mit meinem Schweigen ermutigt und am Ende bereitwillig getan, was wir nicht sollten. Für mich ist das ja die Ursünde des Mannes, dass er passiv ist und träge und nicht aktiv ist, wie er eigentlich sollte. Das zieht sich bis heute durch. Die meisten Männer, die ich sehe, sind träge geworden, deswegen Männerbewegung. Die Passivität des Mannes, der seine Frau nicht verteidigt nach außen. Wo ist es in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in der Gemeinde und darüber hinaus dran, die wahre Schuld der anderen nicht mehr als Feigenblatt für meine eigene zu gebrauchen? Gott krönt mich nicht nur mit Verantwortung, sondern auch mit Gnade und Barmherzigkeit. Er kleidet mich mit dem Fell der Vergebung. Ein solches Miteinander ist vielleicht noch nicht das Paradies, aber es könnte ein wunderbarer Vorgeschmack sein. Amen.